das Lesen der anderen.
Heute mit der neuesten Ausgabe des Dummy-Magazins. Seit bald 20 Jahren gibt es das vierteljährlich erscheinende Gesellschaftsmagazin jetzt schon. Jede Ausgabe kümmert sich monothematisch um ein Thema und da gab es schon grandiose Ausgaben, etwa zu Themen wie Kindheit, Scheiße, Dummheit oder Krach. Die neue Ausgabe, die behandelt in Text und Bild Aspekte zum Stichwort privat. Oliver Gers ist Mitgründer und Herausgeber von Dummy und jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wie legen Sie eigentlich jeweils das große Oberthema für Ihre Ausgaben fest und wie kamen Sie diesmal aufs Private?
Also wir machen das relativ kurzfristig. Zum einen, weil wir selber Spaß dran haben wollen und dann immer schauen, wonach ist uns eigentlich im Moment, wozu haben wir Lust, Themen zu sammeln. Und zum anderen haben wir unser Öhrchen auch immer so ein bisschen an der Gesellschaft. Was umtreibt die Leute? Was sind Diskussionen oder Begrifflichkeiten, mit denen die Leute gerade zu tun haben? Und das Private erschien uns doch als eine Kategorie, die zumindest von manchen Menschen im Augenblick ein Thema ist. Also man sieht auf der einen Seite, dass die Leute viel Privates ausstellen in den sozialen Medien. Das ist technologisch getrieben. Auf Insta oder sonst wo zeigen sie unheimlich viel von ihrem privaten Bereich. Und auf der anderen Seite hat das Private auch eine neue Qualität erreicht. Ich erinnere nur an die Work-Life-Balance. Die Leute wollen im Privaten zufrieden sein, kümmern sich viel um das Private. Das Arbeitsleben rückt so ein bisschen zurück. Und deswegen erschien uns das irgendwie als ein Thema, was gerade in seiner Widersprüchlichkeit doch sehr interessant sein kann, das journalistisch zu beackern.
Diese neue Dummy-Ausgabe ist wie üblich extrem vielschichtig im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie nehmen uns sogar mit in die Tiefen des Körpers, genauer gesagt in die Windungen des Darms. Es gibt sehr lustige Annäherungen, aber auch sehr bedrückende, das eindrucksvolle Porträt einer Anwältin zum Beispiel, die Frauen gegen gewalttätige Männer verteidigt. Eine Geschichte führt uns in den Wilden Osten und trägt den schönen Titel »Heute ein Häuptling« und dazu eine Fotostrecke mit alten und jungen Ossis im vollen Karl-May-Habit mit rot bemalten Körpern. Wohin geht die Reise da genau?
Also zunächst mal Karl-May-Habit, das würden die sich verbieten, weil Karl-May ist für diese sogenannten Indianisten, die also in ihrer Freizeit sich der Kultur der sogenannten Indianer widmen, ist das der Gott sei bei uns. Also Karl-May ist ein Scharlatan und verwässert das Ganze. Ja. Das zeigt aber auch, mit welcher Ernsthaftigkeit dieser Mummenschanz da betrieben wurde in der DDR. Da gab es also Leute, die haben ihre Flucht aus der Diktatur quasi so organisiert, dass sie sich in Reservaten und in Gruppen zusammengeschlossen haben und einfach, ich sag's mal ganz salopp, Indianer gespielt haben. Mhm. Das darf man sich aber nicht so vorstellen wie bei uns, diese Winnetou-Seligkeit und Karl-May-Seligkeit, sondern die haben das mit einer Akribie betrieben. Also die haben indianische Dialekte gelernt, die haben die Hemden selber genäht. Klar, in der DDR gab es natürlich nicht alles zu kaufen wie bei uns. Und die haben sich praktisch da ihre eigene Welt geschaffen und wurden auch von der Stasi entsprechend beäugt. Also, dass da irgendjemand sich einen Freiraum schafft und sich da eine eigene Welt innerhalb des Staates schafft, das war natürlich nicht gern gesehen, deswegen wurden die unterwandert. Und eine lustige Anekdote, denen wurde zum Beispiel von Leuten, die sich da reingemogelt hatten, vorgeschlagen, warum sie nicht viel lieber russische Felljäger imitieren würden. Das wäre doch viel systemkonformer.
Aber Sie sprechen in der Vergangenheitsform. Es gibt diese Clubs nach wie vor, oder?
Die Clubs gibt es nach wie vor. Die haben sich über die Wände gerettet. Einige sind abgesprungen, weil die gesehen haben, das Leben der wahren American Natives in den USA ist bei Weitem nicht so romantisch und so schön, wie sie sich das irgendwie ausgemalt haben. Und deswegen haben viele irgendwie so ein bisschen dieses Hobby aus den Augen verloren. Andererseits gibt es immer noch Tausende, die zur sogenannten Indian Week ich glaube meistens ist es in Mecklenburg-Vorpommern findet die statt, da treffen sich Tausende Indianisten und frönen diesem Hobby. Heute werden sie nicht mehr von der Stasi argwöhnisch beäugt, sondern heute sind es halt Menschen, die ihnen kulturelle Aneignung vorwerfen, Cultural Appropriation, weil sie sich halt wie American Natives anziehen. Und deswegen ziehen sie sich natürlich ein bisschen zurück. Sie wollen keine Journalisten bei ihren Festivals haben, weil sie da doch in die Kritik geraten sind. Gleichzeitig laden sie immer wieder American Natives auch aus den USA ein, um da im Gespräch zu bleiben, die dann wiederum oft attestieren, dass das doch niemanden so wirklich diskreditiert und ihr Treiben eigentlich einen gewissen Segen bekommt. Ich selbst muss sagen, wenn man sieht, mit welcher Akribie die dieses Hobby betreiben und mit welcher Werbe und Leidenschaft sie sich in diese Kultur stürzen, ist dieser Vorwurf der kulturellen Aneignung auch ein bisschen kurz gegriffen.
Und ich war ehrlich gesagt auch ganz beeindruckt, ob der jungen Leute, die da ja scheinbar auch wirklich mitmachen, also ein Nachwuchsproblem scheint es nicht zu geben, ne?
Ja, das ist verrückt. Vielleicht trifft das gerade auch so ein bisschen auf dieses Thema Selbstfindung und Spiritualität. Das hat man ja im Augenblick in der Gesellschaft, dass viele Leute auch so ein bisschen sich spirituelleren Methoden zuwenden. Und da passt natürlich diese indianische Kultur wunderbar rein. Wenn die da in ihrer Schwitzhütte sitzen und meditieren, dann ist das ja durchaus etwas, was vielleicht den einen oder anderen als Alternative zum Ayahuasca-Workshop vorkommt.
Wie schwierig das Leben sein kann, wenn es kaum Raum fürs Private gibt, das wird überdeutlich an der Reportage aus einem Berliner Heim für Geflüchtete. Und da lernen wir unter anderem die 14-jährige Onja kennen. Wer ist dieses Mädchen? Wie müssen wir uns ihre Wohnsituation vorstellen?
Also das ist die Tochter einer Geflüchteten, die da mit ihrer Familie in einem Zimmer wohnt, was gerade mal 12 Quadratmeter hat. Also zu viert wohnt die in diesem Zimmer. Und sie verbringt also die letzten 4 Jahre in dem Zimmer. Das heißt eigentlich ihre komplette Pubertät. Und das ist schon sehr tragisch. Also wenn man sieht, auf welchen Raum manche Leute ihr Privatleben verbringen müssen und überhaupt, wie viele Schwierigkeiten die Leute in einem Geflüchtetenheim haben, sich ein bisschen Privatheit zu organisieren. Und gleichzeitig haben diese Bilder, die diese Menschen im Geflüchtetenheim zeigen, ja was total Anrührendes. Also wie sie es dann doch trotzdem schaffen, sich etwas Wohnliches, etwas Privates zu erhalten. Das ist natürlich sehr einnehmend und macht einen selber demütig. Wenn man manchmal selber mit irgendetwas hadert, weil man vielleicht nicht zu kurz zu kommen glaubt, muss man sich nur diese Fotos anschauen und muss diesen Menschen wirklich großen Respekt zollen, wie die praktisch ohne zu murren die meisten so viele Jahre mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus in einem Flüchtlingsheim verbringen und sich da noch im kleinsten Winkel irgendeine Form von Wohnlichkeit und Behaglichkeit organisieren.
Nur zwei Beispiele haben wir jetzt nennen können aus diesem extrem lesenswerten Gesamtpaket. Das monothematische Gesellschaftsmagazin Dummy dreht sich diesmal ums Stichwort privat. Das Heft kostet 7 Euro. Oliver Gers ist Mitgründer und Herausgeber. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern. Dankeschön.